Ja, meine Predigt heute betrifft dieses Thema weiter mit Evangelisation, im Besonderen wie soll mein Christsein ansteckend, wie soll mein Christsein ansteckend sein. Diese Woche habe ich gerade diese Vorrecht gehabt in Itzehoe, wo ich da wohne, denn dort gut 15 Stunden auf der Straße zu sein. Das heißt, wir haben dann gut 1000 verschiedene Einladungszettel verteilt, wir haben gut 100 verschiedene Gespräche mit Menschen geführt. Wir haben Gebetsspaziergänge durch die Stadt gemacht mit verschiedenen Teams. Wir haben sehr viele Aktionen gehabt und jetzt sind viele Leute momentan in Itzehoe im Gottesdienst sehr gespannt darauf, wer tatsächlich erscheint zum Gottesdienst und ob wir Einladung für unser Alpha-Kurs haben werden. Das mit dem Tausch heute ist natürlich ein bisschen unglücklich, weil ich auch da gerne dabei sein wäre, aber so ist es gekommen, weil Stefan seine Termine ein bisschen durcheinander gebracht hat und deshalb darf ich heute hier sein. Aber das ist etwas, was mein Herz momentan sehr stark auch beschäftigt, dieses Thema Evangelisation. Und darum geht es heute, dass wir auch miteinander überlegen. Moment, ich komme nicht hier weiter. Du musst einmal irgendwo draufklicken, damit ich hier... Moment, wir werden das irgendwann mal hier geklickt kriegen. Du kriegst es auch nicht geklickt. Dankeschön. Ah, super. Gut, eine Wahrnehmung. Wir haben diesen Begriff Christen in Evangelisation. Wenn ich diesen Begriff Christen in dieser Fußgängerzone sage, egal ob Itzehoe oder Lübeck oder Hamburg, häufig bekomme ich dieses Eindruck, oh, mehr Schein auf sein. Oder, sektiererisch. Oder schwärmerisch. Oder gesetzlich. Oder. Nun, ich könnte auch umgekehrt machen, ich gehe in eine Gemeinde hinein und sage dieses Wort Evangelisation. Und da werden viele Leute auf diese Idee kommen, wir wollen die Leute nur brauchen als Bekehrungsobjekte. Denn Evangelisation ist nur ein Krampf. Kommt sowieso nicht vom, wenn wir Evangelisation machen. Ist es ein Programm, also Pflicht? Naja, wenn es sein muss. Oder ist es einfach nur fromme Propaganda? Nun, kein Wunder, dass viele Menschen auch gerade bei diesem Thema Evangelisation schlechte auch Verbindungen dazu haben, Assoziationen, weil wir halt eben unsere Erfahrungen gemacht haben. Da sind Vorurteile denn da und das Ziel von meiner Predigt ist es heute, diese Vorurteile abzubauen, um zu helfen, diese Klischee-Vorstellungen nicht mehr zu haben zum Thema Evangelisation. Denn Evangelisation muss keineswegs penetrant sein, muss keineswegs was Schlimmes sein, es darf wirklich etwas sein, wo wir sagen, das ist natürlich, das ist schön. Der Auftrag Jesu ist es, die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben. Und es betrifft nicht nur den Müllheim-Verband, es betrifft nicht nur die Arche Lübeck, sondern es betrifft uns. Jeden von uns hat auch dieser Auftrag, dieses gute Botschaft weiterzugeben. Nun, Reinhard Bonnke, vielleicht eine von euch kennt ihn noch, ist eine tolle Evangelist, der sehr viele Menschen auch Afrika zum Glauben gebracht hat. Und als ich damals für gut 25 Jahre auf der Bibelschule war, kam er manchmal auch zu uns hin und haben uns gesegnet. Und ein paar Leute haben gesagt, so möchte ich sein. Und ich fing an, wie zu reden, wie zu laufen, wie zu beten. Und das geht nicht. Wir sind keine Kopien. Wir werden nicht jetzt werden wie jemand anders und dadurch besonders gesegnet sein. Wir werden merken, dass wir uns selbst bleiben können. Und das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, dass wir uns selbst bleiben dabei und dass wir wirklich merken, Gott, was hast du mit mir vor? Ich habe euch Fragebögen damals angeboten für ein paar Wochen zu den verschiedenen Stile, die man als Evangelisation so hat. Hat jemand die mal ausgefüllt? Und wie geht es euch dabei?
Teils.
Irgendwelche andere Erfahrungen?
Wiederholt sich alles.
Ja, welchen Stil hattest du denn, Markus? Laut Fragebogen? Oh, jetzt kommt's auf den Punkt. Brauchst du gar nicht zu sagen. Wir waren in der Straße, waren ein Team von zwischen 6 und 8 Leuten jedes Mal und es war sehr interessant. Es gab bei uns 2 Leute, die eindeutig diese Begabung hatten, einzuladen. Also Hans Hermann und ich, wir waren auf der Straße und wir haben Leute Zettel verteilt und die eingeladen. Darf ich sie einladen? Und viele Leute haben gesagt, nö. Einige Leute haben gesagt, ja, gerne. Und dann einige haben gesagt, was ist das? Und dann kam man ins Gespräch miteinander. Aber es gab auch Leute, die gar nicht diese dienende Stil hatten. Das waren die, die hinter dem Büchertisch sich versteckt hatten. Also meine Frau hat sich hinter dem Büchertisch gut versteckt und sie hat alles wunderbar vorbereitet. Da war Kaffee, da war Kekse und jedes Mal, wenn jemand hinkam und ein Buch anschauen wollte und haben Bücher verschenkt, hat sie mit denen schon ein Gespräch führen können. Aber sie ging nicht offensiv auf die Leute denn dazu. Und das ist auch okay. Dann war es jemand anders, ein paar Leute davon, die standen da ohne irgendwelche Zettel in der Hand und die haben sich, sobald jemand sich irgendwo hingesetzt hat, sich dazugesetzt und mit denen angefangen, Gespräche zu führen. Und die haben dieses Gespräch immer auf Jesus und auf Gemeinde gelenkt. Und ich habe die angeschaut und dachte, Wahnsinn, also das kann ich nicht. Also da sind Leute da, die waren wirklich Drogenabhängige, haben mit denen gesprochen. Letztes Mal war irgendjemand, der 80 Jahre alt war, mit seinem Stock kam hin, haben mit denen gesprochen. Da kommt eine Mutter vorbei mit zwei Kindern, haben mit denen gesprochen. Da kam ein Schwarzer vorbei, der kam aus Somalien, konnte kaum Deutsch, sie hat mit denen gesprochen. Keine Ahnung wie. Aber es ging immer, dass sie gut miteinander im Gespräch waren. Und das war sehr schön, dass ich diesen Druck nicht haben musste, oh, ich muss werden wie diese Frau. Und sie hat nicht den Druck, oh, ich muss werden wie Jason, der da vorne ist. Oder ich muss nicht werden. Jede von uns darf jetzt hier einfach entdecken, wie Gott uns da gebrauchen möchte. Und das ist das erste Problem, dass wir lernen müssen, wirklich authentisch zu sein. Also wirklich ansteckendes Christsein kommt aus einer echten, lebendigen Beziehung zu Jesus. Wenn unser Herz mit irgendetwas voll ist, dann werden wir weiter erzählen davon. Wenn wir eine Liebe haben zu verlorenen Menschen, dann fließt es durch uns hindurch. Und diese Aufrichtigkeit des christlichen Glaubens zieht sich hoffentlich durch unser ganzes Leben. Denn Gottes Liebe möchte uns prägen. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, dass wir reiche Frucht bringen, wenn wir in ihm bleiben. Nun, wir können vieles tun ohne ihn, aber es hat keinen Wert. Wenn wir in ihm bleiben, bringen wir Frucht. Christsein oder Christen müssen selbst erst die gute Nachricht sein, bevor sie anderen die gute Nachricht, also das Evangelium, bringen. Wie authentisch sind wir? Leben wir das, was wir sagen? Diese eine Frau, die auf die Leute zuging, sie ist gut 60 Jahre alt, ein Mütti. Sie ist so. Sie kann nichts anders sein. Auch in der Gemeinde geht sie auf Leute zu und macht sich so ein bisschen so und wie geht's dir? Und sie ist so. Und sie ist auf der Straße genauso wie auch im richtigen Leben. Und das ist wichtig. Auch ich versuche zumindest auf der Straße so zu sein, wie ich normal bin. Ich rede mit den Leuten, ich gehe auf denen zu, ich habe keine Angst und ich bin nicht derjenige, der im Hintergrund da steht und wartet, sondern ein bisschen den ersten Schritt mache ich auch Menschen. Und das ist für mich ganz authentisch. Aber auch wichtig ist, dass wir natürlich sind. Das heißt, unsere persönliche Evangelisation spiegelt unsere eigene Persönlichkeit denn da. Also bist du eher ein sachlicher oder gefühlsbetonter Mensch? Nach dem ersten Einsatz kam man nach Hause und mein Stiefsohn fragte, und mit wie vielen Menschen hast du diskutiert? Ich habe ihn angeschaut, ich liebe dich manchmal. Also der ist absolut ein Analytiker. Also er kann mit Leuten so lange reden, bis man endlich aufgibt. Nicht, weil man überzeugt ist, weil man keinen Bock mehr hat. Und der ist so jemand, der den Glauben verteidigen kann mit Worten und Gedanken, dass man irgendwann sagt, ich will nicht mehr, lass mich in Ruhe. Ja, und das ist auch manchmal gut, manchmal nicht so gut. Und ich habe ihm gesagt, lieber Mann, also wir haben gar nicht richtig diskutiert. Wir haben Gespräche geführt, wir haben zugehört, wir haben eingeladen, aber es gab keine Argumentationen. Gibt es einen Gott oder gibt es denn nicht? Evolution oder Schöpfung? Gnade oder Gesetz? Das war nicht unser Thema. Unsere Themen waren, denn Leute kamen auf uns zu und sagten, ja, mein Ehemann ist gestorben für 6 Wochen oder ich habe eine Diagnose Krebs bekommen für ein paar Wochen oder mein Sohn nimmt Drogen und ich weiß nicht, was ich tun soll. Mit dem diskutiert man nicht. Mit dem hört man zu und mit dem leidet man und mit dem betet man. Und lädt man ein, auch ein Teil, eine Ganze zu werden. Und das ist ganz wichtig. Es ist auch wichtig, dass wir in dem Moment, so wie wir sind, natürlich weitergeben können, wie wir so sind. Manche sind still, manche sind laut. Ich fand es so schön, dass manche Leute auch laut gelacht haben auf der Straße. Kennt ihr manche Leute, die eine Lache haben, was wirklich durch Wände geht? Also, und dann, wenn man auf der Straße dann da einfach natürlich lachen kann, weil halt eben etwas lustig ist, denkt man, ach, das ist natürlich, das ist schön. Man muss nicht sagen, oh, jetzt muss ich verdammt fromm sein und darf nicht, nee, natürlich da sein und das ist ganz gut. Und wenn wir natürlich sind, bekommen andere Menschen eine gewisse Sicherheit, auch im Umgang mit uns. Und dann fällt es auch uns leichter, dieses Gespräch zu führen. Und das lassen sie sich ein auf dir und auch auf Jesus. Persönlich. Also, wenn es darum geht, Menschen für Jesus zu erreichen, die Christus noch nicht kennen, gibt es ganz, ganz verschiedene Vorgehensweisen. Nun, viele verschiedene Gemeinden gibt es so Evangelisationen, die irgendwie eine starke öffentlichkeitswirksame Strategie verfolgen. Also Verteilmaterial, Aufkleber auf Autos, Plakataktionen, Internet und. Aber das Wichtigste ist, dass unsere Gesprächspartner dieses gute Nachricht auf eine persönliche Art und Weise weiterzugeben. Eine persönliche Beziehung hat ein besonderes Gewicht. Nun, stell mal vor, du hast irgendeine Probleme in deinem Leben und du brauchst Rat. Wo gehst du dahin? An wem wendest du dich? Häufig wenden wir uns an jemanden, den wir kennen, jemanden, den wir vertrauen. Jemanden, wo wir sagen, hey, was sagst du denn dazu? Also das gibt uns Sicherheit. Und die Frage ist auch bei unserem Glauben, wer traut sich mit uns zu reden über diesen Glauben? Wer ist bereit, mit uns persönlich auch ein Gespräch zu führen? Haben wir eine Beziehung mit Menschen aufgebaut, wo wir tatsächlich mit denen über den Glauben reden können? Persönlich, mündlich. Es reicht nicht aus, nur sich irgendwie zur Kirche zu bekennen. Es reicht nicht aus, irgendein frommes Leben zu führen, damit Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Damit Menschen uns befragen, warum wir glauben an Jesus Christus. So wie Worten ohne Taten leer sind, so gut sind auch Taten ohne Worten leer. Paulus schreibt in Römer 10, Vers 14, wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand verkündigt? Verkündigt heißt zu erzählen, zu proklamieren, weiterzugeben. Damit Menschen diese Botschaft wirklich verstehen, muss jemand hingehen und sie ihnen das erklären. Können wir das überhaupt? Stell dir mal vor, da würde jemand wirklich an deine Tür morgen klopfen und sagen, hey, du bist Christ, ich muss mich bekehren, ich weiß nicht wie, wie mache ich das? Was macht man denn da? Kann man denn wirklich sagen, okay, der erste Schritt ist, dann werden wir wirklich auch vor Gott kommen, ein Gebet. Gebet bedeutet Gespräch mit Gott. Und dann vielleicht kannst du auch deine Sünden bekennen. Das heißt, wo hast du Mist gebaut? Wo hast du denn gegen Gottes Gebote gestoßen? Bring sie für Gott und bitte um Vergebung. Das Interessante ist, Gott schenkt dir die Vergebung. Und dann darfst du sagen, Herr, ich will nicht mehr der Pilot meines Lebens sein. Ich möchte gerne, dass du der Herr bist. Ich möchte gerne, dass du mich führst und leitest. Ich möchte gerne, dass du den Plan, den du für mein Leben hast, immer mehr und mehr offenbarst in mein Leben. Und auch den Personen ermutigen, sich irgendwelche Christen anzuschließen. Einen Ort zu finden, wo man wachsen kann, glauben. Wir haben auch viele Bibeln verteilt, das würde ich auch als erstes dann tun, fragen, hast du eine Bibel? Hier hast du eine modernere Übersetzung, was man leicht lesen kann. Wollen wir denn zusammen da drin lesen? Vielleicht jeden zweiten oder jeden dritten Tag, wie auch immer, ein bisschen zusammen, damit da Fragen da sind, damit wir darüber auch sprechen können. Können wir das denn so mündlich weitergeben? Wichtig ist auch zu bedenken, dass ein Bekehrungsprozess heutzutage umso mehr prozessorientiert ist. Nur ganz selten gibt es Leute, die zum ersten Mal die Botschaft von Jesus hören und sich sofort bekehren. Also das, was in Apostelgeschichte 2 passiert ist, mit den 3000 Menschen an einem Tag, das passiert äußerst selten. Gerade in Deutschland kenne ich keine einzige Sache, wo wirklich eine aufstand und tausende von Menschen sich auf einmal bekehrt hatten. Was ich allerdings sehe, ist, dass viele Menschen durch einen Prozess der Begleitung mehr und mehr über Jesus Christus gelernt haben, mehr und mehr sich wohlfühlten in der Gemeinschaft, sich mehr und mehr öffneten, bis sie sagten, ja, ich will mit Jesus diesen Weg gehen. Also wir haben Alpha-Kurse schon mal zumindest versucht anzubieten hier, und der Geheimnis vom Alpha ist zweierlei. Der erste ist, man isst zusammen. Gemeinschaft. Zusammen essen ist immer eine gute Sache. Da entsteht Vertrauen. Und zweitens, es sind 10 Wochen, wo man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und häufig brauchen Menschen diese 10 Wochen, bis sie endlich Ja zu Jesus sagen. Wir haben vor 2 Jahren einen Mann in unserer Gemeinde gehabt, der einen Glaubensgrundkurs auch mitgemacht hat. Den Alpha-Kurs, seine Frau ist gläubig, er nicht. Hat alle 10 Abende besucht, war am Alpha-Wochenende dabei, hat alles angehört, hat einmal zum ersten Mal in seinem Leben auch sogar ein bisschen gebetet. Aber er war noch nicht so weit, Ja zu Jesus zu sagen. Er fing an, zum Gottesdienst jetzt hier zu kommen, und mehr entwickelt in sich dieses Ja zu Jesus, ich will. Es ist nicht, man hört es einmal und man hat es gerafft und jetzt geht man den Weg mit Jesus. So ein Prozess ist denn da. Wir wollen die Leute nicht drängen, wir wollen denen einen geschützten Raum bieten, wo sie tatsächlich etwas über Jesus hören können. Teamorientiert. Gott ist ein Gott, der uns aus Gemeinschaft und aus Gemeinde gebrauchen möchte. Selten ist es nur eine einzige Person, der einmal gesprochen hat, und diese Person kommt zum Glauben. Gestern sprach ich mit einer Dame, sie hat sich bekehrt vor ungefähr 8 Jahren, und dort sagte sie, so viele Menschen nach meiner Bekehrung sind auf mich zugekommen, haben gesagt, wir haben für dich gebetet. Sie sagt, wer seid ihr? Ja, also es war ein Team auf Aufgabe. Wie oft hat Gott verschiedene Menschen im Leben, die zusammenkommen, um jemanden zu wirklich unterfuttern und auch zu unterstützen und zu helfen, diese Entscheidung für Jesus denn da zu nehmen. Ein Mann namens Cliff Knechelt ist ein Open-Air-Evangelist. Er sagte es so, die Bekehrung eines Menschen ist mit einer Kette aus vielen Gliedern vergleichbar. Es gibt ein Anfangsglied, Mittelglieder und ein Endglied. Die Entscheidung eines Menschen, sein Leben Jesus zu übergeben, gehen viele verschiedene Einflüssen und Gesprächen voraus. Ich kenne die Freude, die es macht, auf diesem Weg manchmal das Anfangsglied zu sein. Gewöhnlich ein Mittelglied und gelegentlich das Endglied. Gott hat mich nicht dazu berufen, nur ein Endglied zu sein. Er hat mich dazu berufen, treu zu sein und alle Menschen zu lieben. Für mich ist es immer wieder auch ermutigend zu wissen, dass wir ein Glied oder 2 Glieder sein können in dieser Kette, das Gott selbst schmiedet. Bis die Menschen Ja zu Jesus sagen, ist immer wieder ein gewisser Weg. Ein Weg, bis sie Ja sagen. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir unsere Stärken, unsere Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, benutzen, damit verschiedene Menschen auf verschiedene Arten und Weisen gedient werden. Nehmen wir ein anderes Beispiel, eine alleinstehende Mutter. Sie interessiert sich ein bisschen schon für den Glauben. Und das ist gut. Aber wie kommt sie denn hin überhaupt zu einem kleinen Kreis? Da muss irgendein Babysitter sein. Und wenn die Mutter oder die Schwester oder die Großmutter nicht in der Nähe wohnt, kommt sie nicht weg. Wie wäre es, wenn jemand aus der Gemeinde sagt, Mensch, ich biete an, da auf die Kinder aufzupassen, damit du zum Alpha kommen kannst, damit du im Hauskreis kommen kannst, damit du das oder das machen kannst. Das muss zusammengehören. Ohne das eine kann häufig das andere gar nicht so sein. Das Praktische gehört zusammen mit dieser Verkündigung. Und da ist da, wo Gott uns das auch benutzen möchte, mit unseren verschiedenen Begabungen. Und bedürfnisorientiert. Das ist das letzte Punkt jetzt hier, mit den verschiedenen Möglichkeiten dazu evangelisieren. Wenn wir Vertrauen der Menschen gewinnen wollen, dann müssen wir auch die Interessen des anderen über unsere eigenen Interessen stellen. Das heißt, auf ihre Interessen, auf ihre Hobbys, Terminkalender, Offenheit Rücksicht nehmen. Welche Bedürfnisse haben diese Leute, die wir für Jesus auch gewinnen wollen? Stimme. Hören wir auch erstmal zu? Oder wollen wir erst einmal nur reden? Ganz wichtig ist das. Unser Christsein muss ansteckend sein, aber nicht überwältigend sein. Wir müssen auch dieses Recht häufig auch verdienen, um gehört zu werden. Ich habe einen Bibelvers mitgebracht. Lukas 15, Vers 1 bis 10. Ich lese. Viele Zolleinnehmern und anderen verrufene Leute kamen immer wieder zu Jesus, um ihn zu hören. So, ich habe hier keine Mafiose, glaube ich, sitzen. Naja, schade. Wie viele verrufene Leute ich hier heute Morgen habe, glaube ich auch nicht. Gut. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften, mit welchem Gesindel gibt der sich da ab? Er setzt sich sogar mit ihnen an einem Tisch, wie beim Alpha, ja? Zusammen essen. Da erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Wenn ein Mensch 100 Schafe hat und eins geht verloren, was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Wüste zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Dann wird er es glücklich auf seine Schultern nach Hause tragen und seine Freunden und Nachbarn zurufen: Kommt her und freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, ich sage euch. So wird man sich auch im Himmel freuen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Mehr als über 99 anderen, die nach Gottes Wille leben und nicht zum Umkehren müssen, zu ihm umkehren müssen. Oder nehmt ein anderes Beispiel. Eine Frau hat 10 Silbermünzen gespart. Als ihr eines Tages eine fehlt, zündet sich sofort eine Lampe an, stellt das ganze Haus auf den Kopf und sucht in alle Ecken. Endlich hat sie die Münze gefunden. Sie ruft ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und erzählt: Ich habe mein Geld wieder, freut euch mit mir. Genauso freuen sich auch die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Der wichtigste in diesem Punkt ist ein Verlustschmerz. Haben wir überhaupt diesen Schmerz, dass etwas fehlt? Von den 99 ist eins weg, von den 10 Münzen ist eins weg. Haben wir das? Oder sagen wir, naja, wenigstens noch 9. Also könnte schlimmer sein, könnte nur noch 7 sein, dankbar über den 9. Haben wir überhaupt diesen Verlustschmerz? Haben wir überhaupt dieses Bewusstsein, Menschen sind Gott wichtig und die gehen ohne ihn verloren? Haben wir überhaupt diese Energie und diesen Wunsch, eine Suchaktion zu starten? Also eine Wüste nach etwas zu suchen, ist wirklich anstrengend. Das ganze Haus auf den Kopf zu stellen, beim Frühjahrsputz ist es schon genug, das ist anstrengend. Aber wenn man diese verlorene Sache gefunden hat, dann gibt es ein großartiges Fest. Wir sind so wichtig, dass sich der ganze Himmel freut, wenn wir zu ihm umkehren. Matthäus 28, geht hinaus in die ganze Welt, sagt Jesus. Ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Was machen wir nun? Ich möchte euch auffordern, eine Gebetsliste zu erstellen. Also eine Gebetsliste heißt Menschen, für denen ich konkret beten möchte, die Jesus noch nicht kennen. Also ich habe momentan einen Mann auf meinem Zettel ganz oben drauf und bei diesem Mann ist es sehr wichtig für mich, dass er auch zum Glauben kommt, auch wenn er momentan wenig Interesse hat am Glauben. Seine Frau ist gläubig in unserer Gemeinde und ich habe ihn schon zum Alpha eingeladen, bei uns sagt, nö, keine Lust. Und ich so, okay, gut, kein Problem. Aber ich bete für diesen Mann, dass er zum Glauben kommt. Und wenn er irgendeine Möglichkeit gibt, ihn einzuladen zu uns nach Hause als Ehepaar, machen wir das. Wenn ich irgendwie ihm helfen kann, auch zu bauen, dann bin ich denn da und helfe. Diese Woche habe ich viele, viele Schubkarren Sand hin und her geschoben für seine Terrasse, was er da baut. Und wichtig ist es, diese Beziehung aufzubauen, dass ich authentisch da bin mit ihm und über meinen Glauben reden kann, in ihm dort abhole, wo er denn so ist. Und das tue ich, indem ich diesen Mann auf meine Zettel habe. Ich habe ein paar andere Menschen auch auf meinen Gebetszettel, wo ich sage, Jesus, es wäre toll, wenn diese Menschen zum Glauben zu dir kommen. lass mich ein Glied sein in diesem Prozess. Vielleicht das Endglied, vielleicht ein Anfangglied, vielleicht ein Mittelglied, denn da, wo du einfach mich gebrauchen kannst, um diese Mensch ein Stück weiter zu dir zu führen. Vor ein paar Wochen habe ich erzählt vom Arno Backhaus Beispiel, von meinem Glas. Wenn der Glas voll ist, praktisch wird dieser Mensch sich bekehren. Und manchmal ist es so, dass Tropfen für Tropfen für Tropfen kommt es da rein. Manchmal fließt es sehr schnell, aber wenn wir mit einem Feuerwehrschlauch versuchen, diesen Glas zu füllen, spritzt alles wieder raus und nichts bleibt hängen. Aber wir dürfen wirklich Gottes Liebe weitergeben, dass es tropft hinein, bis endlich diesen Glas voll ist, bis dieser Mensch Ja sagt zu Jesus. Und oft ist es einfach auch unsere Gebete. Und wenn wir beten, wofür dürfen wir beten? Natürlich für diesen Mensch selbst. Dass dieser Mensch zu Gott angezogen wird. Dass Gott diesen Menschen die Augen öffnet. Dass er erkennt, dass er Jesus braucht. Dass sein Leben ohne Gott wirklich ist. Dass sie erkennen, dass sie Vergebung nötig haben. Dass sie diese falsche Vorstellung, die sie haben über Gott, über das Leben, dass sie weggeräumt werden. Dass Gott ihnen hilft, diese Kreuzestod von Jesus besser zu verstehen. Diese Sühnung Gottes durch das Blut Jesus überhaupt zu begreifen. Und dass das Herz dieser Mensch geöffnet wird für Gottes Liebe und auch für seine Wahrheit. Dann beten wir auch dann dafür, für dich persönlich, dass Gott dir hilft, ein konsequentes, ein attraktives Leben als Christ zu führen. Dass wir authentisch und ehrlich mit diesen Menschen umgehen können, in Höhen und Tiefen. Dass Gott dir Weisheit schenkt in der Beziehung, auch der richtige Wort zum richtigen Zeitpunkt zu sagen. Dass Gott dir Mut und Kühnheit schenkt, auch das Richtige zum richtigen Moment zu sagen. Und dass Gott dich und mich braucht, diese Menschen in eine Beziehung mit Jesus hineinzuführen. Aber nicht nur das, wir dürfen beten für uns beiden, dass auch diese Beziehung zueinander wachsen kann, dass Gott Türen öffnet für Gespräche über den Glauben, auch für diese Tempo, für die Häufigkeit, für den Inhalt dieser Gespräche, dass Gott sie führt und lenkt. Als Wiederholung zum Schluss, wir dürfen uns selbst bleiben. Gott wusste echt sehr genau, warum er dich geschaffen hat, wie du so bist. Er gab dir genau die richtige Persönlichkeit, die du haben solltest. Gott möchte dich gebrauchen mit allem, was du bist und allem, was du nicht bist, um die Menschen um dich herum zu erreichen. Eure Freunde werde ich nie erreichen können, wie du das tust. Und meine Freunde wirst du nie mit denen sprechen können, wie ich das tue. Aber wenn wir das tun, dürfen wir authentisch sein. Dürfen wir natürlich von Jesus reden, dürfen wir persönlich reden, dürfen wir tatsächlich unseren Mund aufmachen und etwas sagen, denn Taten alleine reichen nicht. Wir müssen bedenken, dass es ein Prozess ist, dass es teamorientiert ist und dass auch die Menschen, mit denen wir reden, Bedürfnisse haben. Und da dürfen wir immer wieder auch fragen, Jesus, wie möchtest du diese Bedürfnisse da begegnen? Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du immer wieder neu bist, in mein Leben hineinzureden. Ich möchte für die Menschen beten, die mir am Herzen liegen, die dich noch nicht kennen. Bitten, Herr, dass du uns neue Möglichkeiten schenkst, wirklich immer wieder neu deine Liebe weiterzugeben. Ich möchte bitten für uns als Gemeinde, dass wir immer wieder neu einfach einen Blick dafür bekommen, für die verlorenen Menschen dieser Welt. Ob das für uns ein verlorener Schaf oder verlorene Münze ist oder einfach ein Mensch, der dich noch nicht kennt, für den wir schon lange gebetet haben, Herr. Schenk offene Türen, schenk offene Möglichkeiten, mit diesem Mensch über dich ganz natürlich zu reden. Und danke, Jesus. Danke, dass du uns gebrauchen möchtest als Salz und Licht, dort, wo du uns hingestellt hast. Amen. Ja.